Happy Shooting, Folge 798. Rumschlabbernde Riemen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
dir und mir und euch und allen und überhaupt.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, schönen guten Tag, lieber Chris. Alles klar bei dir?
Ja, schönen guten Tag, lieber Boris und Gisela und wie auch immer noch alles bei dir da so rumhängt.
Pre-Show-Gucker wissen mehr, nicht wahr? Gisela heute zum Thema Stille.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
So sieht das nämlich aus.
Du weißt ja, stille Wasser sind tief.
Unbedingt.
Guten Tag, wir sind wieder der Podcast rund um die Fotografie mit dem Boris und mir, seiner Wenigkeit. Und wir haben heute News, ganz viel News haben wir heute. Und wir haben Feedback bekommen auf happyshooting.de/ahoy. Nee, warte mal, was jetzt Ahoy? Oder was? Warte, ich mach mal kurz die Hinweistafel rein. /Mahlzeit war es, genau. happyshooting.de/Mahlzeit war es.
Aber unbedingt.
Geht auch hi. Ja, fangen wir doch mal vorne an mit dem Feedback. Und zwar hier ist markiert als nicht unbedingt für den Podcast, aber ich lese es trotzdem vor. Ich nehme mal den Namen mal raus. 61 Tage bis Klostergeister, sagt mein Widget. Ich freue mich total auf den Workshop und bin sehr gespannt, wie das alles läuft. Danke auch für die Erläuterung und den Bild und die Bildauswahl. Was die Projekte betrifft, habe ich eine Frage. Der Hauptteil meiner Fotografie ist mit Models und ich könnte mir vorstellen, das irgendwie in dem Klostergeister-Workshop zu integrieren. So wie beim Schloss-Workshop, ne? Du erinnerst dich? Schloss, wie hieß es nochmal?
Ja.
Ritterburg-Dingens. Ich bin aber nicht sicher. Wolfenstein war es nicht, ne. Ich bin aber nicht sicher, wie und ob das passen würde. Vor allem, weil es noch mehr Menschen ins Spiel bringt. Ich könnte mir vorstellen, an einem Tag ein Model für mich zu organisieren, aber das fühlt sich irgendwie nicht sehr gruppenfreundlich an. Und irgendwas für mehrere Leute vorzuschlagen, wollte ich dann nicht machen, ohne euch erstmal anzusprechen. Ich bin auch total zufrieden, wenn ihr sagt, dass der Klostergeister-Workshop nicht die richtige Gelegenheit für Modelfotografie ist und finde mit Sicherheit andere tolle Projekte. Liebe Grüße und bis in 61 Tagen. Wir haben das kurz vor der Sendung kurz angesprochen oder kurz besprochen und sind dann aber relativ schnell beide zu dem Schluss gekommen, dass Klostergeister ist.
Ja.
Und dass ein Model-Workshop ist. Außerdem, und das, da zitiere ich jetzt dich, Boris, da sind ja 30 Models anwesend.
Es ist so, ja.
Nicht wahr?
Und das ist ja durchaus auch Sinn der Sache. Also bei Interesse machen wir natürlich gerne eine Session.
Ne? Ja, Berlepsch, Schloss Berlepsch.
Genau, Porträtfotografie können wir gerne machen. Und der Sinn dabei ist es ja durchaus eben, dass auch mal die Fotografinnen vor der Kamera sitzen, damit man halt erlebt, wie das ist, die Ansage zu bekommen oder eben nicht oder ein bisschen was in der Richtung dazu lernt. Jetzt noch Models zu organisieren und die auch noch mit in das Kloster bringen, das wird einfach, das ist too much.
Das, ja, es ist too much. Es ist auch, es würde aus, also nichts gegen Modelfotografie.
Nein.
Hat auf Schloss Berlepsch super funktioniert, aber der war so angelegt, der Workshop. Und ich würde sagen, du findest schon noch Leute, die gern vor der Kamera sitzen werden oder stehen.
Ach, mit Sicherheit. Sonst was. Macht ein schönes Projekt da draus zum Beispiel.
Zum Beispiel. Und da können ja dann die einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen das Modeln lernen. Da sind wir dann gerne wieder mit Hilfe zur Hand, um da vielleicht mal eine kleine Einführung zu geben. Wie verhält man sich vor der Kamera? Solche Geschichten. Ne?
Genau.
So, nächstes Feedback von Holger zum Thema GPS. Das Thema ist, das hat eingeschlagen.
Ja,
benutze die Geotags meiner Canon DSLRs gerne bei Tier- oder Landschaftsaufnahmen. Ich kann zum Beispiel im Bereich des Dümmersee suchen und bekomme so Zeiten und Orte von Vogelvorkommen auch über mehrere Jahre. Habe mir deshalb an die 1DX den GPS-Empfänger dran geschraubt. Gebraucht war das Ding sogar günstig zu bekommen. Wie Chris bestimmt weiß, ist das bei der 5D Mark IV und 7D Mark II etwas langwierig mit dem GPS-Fix. Das Anbauteil der 1er dagegen rattenschnell und mit Kompass. 3:1. Happy Geotag. Ja, die meine Hauptkameras immer noch, DSLRs, die beide GPS können. Du musst das eigentlich laufen lassen, damit du, wenn du fotografieren willst, dann auch irgendwie GPS hast, was stimmt und passt und das geht dann auf die Batterie und ist alles irgendwie sehr lästig. Wenn das tatsächlich so ein Empfänger ist, der halt, also wenn das so problemlos und so zuverlässig funktioniert wie bei meinem Smartphone, warum nicht?
Klar. Oh. Schönes Ding.
Genau. Detlef schreibt, moin moin, jetzt nachdem ich den Nachtrag aus der 797 gehört habe, gebe ich noch meinen MMM, meinen Map-Modul-Mostrich dazu. Schließlich hattet ihr in 795 mal wieder explizit danach gefragt. Natürlich gehören Georeferenzen zum Foto und somit ist das Map-Modul meiner Meinung nach unverzichtbar. Ich nutze die GPS-Daten nicht aus Kameras bzw. Smartphone-Verbindungen, sondern hole sie aus den Wander- oder Städtetrip-Tracks, welche in meinem Standard-Workflow zum Beispiel vom externen Wandernavi nachträglich eingelesen werden. Ne, also da wird so ein GPX-Track geschrieben wahrscheinlich.
Also auch wieder ein eigenes Gerät, was das dann macht. Also oder das Smartphone zum Beispiel.
Mhm. Aber eben so ein dediziertes Navi wohl. Mhm. Über praktische Stöber- und Suchmöglichkeiten zu Bildern mit abgespeicherten Entstehungsort brauche ich hier gar nicht zu berichten. Jeder kennt die Möglichkeiten. Alternativ zum Garmin-Gerät benutze ich auf dem Smartphone statt dem erwähnten Komoot eine ähnliche App, die für viele Fotografen noch eine Spur interessanter sein könnte, da sie in der Bezahlversion neben den nützlichen Reise- und Tourentipps ein viel umfangreicheres Kartenpaket enthält. Echte Topo-Karten, also Topologiekarten, Alpenvereinskarte, ADFC-Karte, das ist der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, glaube ich, Harvey Maps und die Kompasskarten, alles digital mit drin. Es geht um Outdoor Active. Ein Wort, Outdoor Active.
Interessant.
Ja, und kenne ich nicht.
Ich auch nicht.
Ja. Ja, und wo auch ich voll auf Ingos Seite stehe, das nicht nur, weil wir mehr oder weniger Nachbarn sind. Kein Mensch, beziehungsweise kein richtiger Fotograf braucht das Lightroom-Druckmodul, viel zu kompliziert. Grins steht da in dem, also Ironie. In dem Sinne, 123 HS, liebe Grüße aus Braunschweig.
Hey.
Drucken, also haben wir da jetzt so eine Lagerbildung, drucken gegen GPS? Kann das sein?
Nein, haben wir nicht.
Spür ich das richtig?
Wir haben halt die vernünftigen und richtigen Fotografinnen, die natürlich mit dem Druckmodul arbeiten. Und wir haben natürlich so ein bisschen die Spieler, die halt noch mit GPS da rumfummeln und irgendwie mit der Karte. Das ist ganz, ganz klar.
happyshooting.de/Kuckuck. Hallo Boris, hallo Chris, ich bereite gerade eine kleine Präsentation vor und würde eigentlich gerne die Bilder aus Folge 757 zum Thema Verzeichnung und was Kameras daraus machen. Punkt. Da fehlt ein Verwenden. Dazu zwei Fragen. Wäre es okay, sie zu verwenden, ein Screenshot aus dem Video, oder wäre es sogar möglich, die Bilder in besserer Qualität zu bekommen? Eigentlich geht es in den Folien gar nicht so sehr um Fotografie, aber das Beispiel zeigt wunderschön, wie die Welt um uns herum schön gerechnet wird. Danke, Michael.
Da haben wir uns das durchgelesen und ich habe auf die Webseite geguckt. Auf der Webseite sind die Bilder nicht. Also wie er schon sagt, es müsste irgendwas aus dem Video sein. Bei solchen Anfragen schickt gerne bitte einen Link mit einem Zeitstempel von YouTube, dass ich da mal reingucken kann.
Die Frage ist, was für Bilder sind.
Haben wir überhaupt die Rechte an den Bildern? Also dürfen wir die überhaupt hergeben?
Ne, ich kann mich nicht erinnern, worum es da konkret ging.
Genau, wenn das Bilder sind, die ich gemacht habe, ja, kannst du nehmen, kein Problem. Wenn Boris die gemacht hat, wahrscheinlich auch. Aber das muss Boris selber sagen.
Ja, das hängt dann davon ab, ob da Personen drauf waren, wo ich weiß, dass es problemlos ist oder nicht, weil ich da vielleicht jetzt für den Podcast die Genehmigung bekommen habe. Also schick gerne nochmal die Anfrage. Sowas vielleicht am besten nicht über /hi. Sondern damit ich da schneller reagiere, vielleicht mal an boris@happyshooting.de mit einem Zeitstempel. Dann kann ich da reingucken und dann antworten.
So, ich mache ja parallel gerade noch eine Webpage auf und zwar eigentlich sind so Ausstellungstipps ja so eher für die happyshooting.de/Kalender gedacht, für den Kalender. Aber hier schreibt Martin auf unsere Feedback-Formular. Hallo, ein Tipp für eine Fotoausstellung in Wien zum Thema Fußabdruck der Fotografie. Der ökologische Fußabdruck der Bildproduktion
beleuchtet die Geschichte zentraler Rohstoffe der Fotografie, die Genese ihres Abbaus, ihre Entsorgung und den verursachten Einfluss auf unsere Umwelt. Eine Geschichte des Materials in 5 Akten. Ich habe die Ausstellung noch nicht gesehen, aber ich denke, wir sollten alle Kameras zusammentragen, um und sie auf dem Scheiterhaufen neben den Kühen wegen deren Gasproduktion zu verbrennen. Ich finde es unterhaltsam, eine Ausstellung zu machen mit den Produkten einer Technologie, die man dabei verteufelt. Liebe Grüße aus Wien von einem langjährigen Zuhörer, Martin. Ja, also die Fotografie hat natürlich über ihre gesamte Entstehungsgeschichte, so wie alles, was in irgendeiner Form industrialisiert wird, Rohstoffe verbraucht.
Natürlich.
Und um ein Foto zu machen, braucht man Rohstoffe. Und das ging eben tatsächlich über die mittlerweile 170 Jahre oder so. Von irgendwelchen Kupferplatten über Silber natürlich, Asphalt, ne, Bitumen quasi, war auch da oft mit drin. Zwischendurch sogar Eier, Albumin als Grundlage für Fotografie. Da wurden stellenweise, um die Papiere mit diesem Albumin beschichten zu können, wurden da stellenweise oder wurden da eine Zeit lang tatsächlich jeden Tag mehrere zigtausend Eier aufgeschlagen dafür.
Okay.
Also, ne, das Fotografie. Heute haben wir natürlich die, ja, so Geschichten wie Metalle für die Chipproduktion, seltene Erden und solche Geschichten. Also das ist mit Sicherheit ein interessantes Thema. Darüber eine Fotoausstellung zu machen, finde ich natürlich
ist
auch
schon,
super interessant.
Ist schon cool,
ne? Das, ja. Hat schon was. Also das Ganze hier ist in,
das Ganze.
Mhm. Ja, aber warum nicht so was selbstreferenzielles?
Ja, natürlich.
Gut. Kunsthaus Wien, Museum 100, was heißt das?
Und es gilt
geht
ja
vom 9.3. bis zum 29.5.
Wie bei so vielen Dingen, würde ich ja sagen, es ist in Ordnung, sich darüber zu informieren, dass man sich bestimmter Dinge einfach auch bewusst ist, damit man halt vielleicht auch ein bisschen überlegter handeln kann, einkaufen kann oder damit umgehen kann. Also damals schon bei Analoggeschichten eben das Zeug nicht in den Abfluss gießen, sondern eben sammeln und damit eben nicht die Kläranlage
belasten.
Dafür gibt
es ja sogar Vorschriften.
Ja, natürlich, aber du weißt ja, was die Leute machen. Ich habe doch nur eine kleine Dunkelkammer, das bisschen, das ist doch nicht schlimm. Na, also solche Dinge, dass man sich einfach mal damit befasst, was passiert, wenn ein paar Millionen Menschen sagen, das ist ja nicht schlimm oder so. Vielleicht geht es in der Ausstellung auch um sowas. Das ist schon in Ordnung.
Also der
aber deswegen
sie,
kannst ne? du
hat
halt
in Hamburg
nicht,
schon angeguckt.
Deswegen kannst du halt trotzdem nicht alles abstellen und verteufeln. Ne? Das ist immer eine Frage der Menge und des Umgangs damit.
Jetzt. Naja, Wissen ist auf jeden Fall immer besser als wenig Wissen. Und
das ist so.
Ich gehe davon aus, dass eine Fotoausstellung, die sich quasi ihr eigenes Medium damit referenziert, da auch in irgendeiner Form interessant mit umgeht.
Mhm. Heiko approved sozusagen.
Thomas schreibt, zur Folge 797 Bildfänger, One More Thing, Safety Shots bei Hochzeitsfotos. Wir erinnern uns dran, da sagte der Fotograf, ich mache jetzt nochmal Bilder ohne den Freund der Tochter und der Schwester und ne, falls die sich mal trennen und so weiter. Mhm. Thomas schreibt, ich bekam beim Hören der letzten Folge ein spontanes Déjà-vu. Die Entfernung eines in Ungnade gefallenen Hochzeitsgastes wurde mir erst in der letzten Woche von einer Kundin angetragen. Sie schickte mir per WhatsApp einige Bilder, auf denen der Freund der Schwester der Braut dringend entfernt werden müsse.
Der Freund
das geht doch
der
alles
Schwester
mit
der Braut.
Genau, das Schwester der Braut und der Freund. Das geht doch alles mit Photoshop, oder? Ich befürchte, das geht leider nicht ohne Kollateralschäden für das Foto und meine Nerven. Hatte ich doch tatsächlich darauf verzichtet, von den wichtigsten Gruppenaufnahmen Safety Shots zu erstellen. Aber hier noch mein Tipp. Vor der Aufnahme immer den Hintergrund ohne Personen fotografieren. Das gibt Reserven für die Photoshop-Retusche. Den Hinweis habe ich von dem Podcast Uncle Bobcast. Die Sendung wird moderiert von zwei sehr versierten Hochzeitsfotografen aus Berlin. Kann ich empfehlen. Liebe Grüße, Thomas. Ja, Grüße an Uncle Bobcast.
Shoutout.
In irgendeiner Form mit Layern und Ebenen arbeiten möchte, da werden wir dann auch in einem dieser Themen, die der Uwe mal angefragt hatte, für Klostergeister draufkommen, ist eine Plate, eine sogenannte, also sprich eine Fotografie des leeren Raumes, Hintergrundes und so weiter, extrem wichtig. Ohne Plate geht da gar nichts. Und so, wenn die Kamera auf dem Stativ steht, selbst wenn sie nicht auf dem Stativ steht, ist das sinnvoll, sowas zu fotografieren, weil ja, und? Im Zweifel muss man ansonsten per KI irgendwelche Hintergründe retten und wiederherstellen, die von irgendwelchen Freunden der Schwester, der Braut belegt waren.
Und wenn ihr das tut, achtet auf den Schärfepunkt. Das heißt, den Leerschuss nicht machen, wenn die Personen nicht mehr dastehen, weil dann fokussiert ihr dann auf den Hintergrund, sondern eben dorthin fokussieren, wo die Gruppe steht und dann eben gegebenenfalls mit manuellem Fokus den Schuss machen, aber damit selbst, die Schärfe im Hintergrund passt.
Selbst das unscharf machen kann man immer noch irgendwie, es hinkriegen ja, geht, aber es ist schöner, wenn es
gleich. Es kommt passt, auf ja. den Hintergrund an. Ne? Die Episode habe ich tatsächlich auch gehört, also deswegen viele Grüße, Uncle Popcast, kann man empfehlen. Und da ging es zum Beispiel eben auch darum, in Bürogebäuden Porträtfotos zu machen von den Angestellten. Und wenn du dann den Gang eben auch nochmal als Leerschuss brauchst, dann ist schon wichtig, wo dein Fokuspunkt ist, sonst hast du mit Retusche dann auch nichts gewonnen. Jupp.
So, dann haben wir von Felix einen kleinen Audiokommentar bekommen.
Meine lieben Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung zum Thema FDP-Upload direkt von der Kamera von letzter Woche. Das ist tatsächlich ein Feature im Gegensatz zum Druckendialog in Lightroom, das man wirklich gebrauchen kann. Wir nutzen das, um ausgewählte Bilder bei einem Sportevent direkt von der Kamera auf einen FTP-Server zu pushen und damit diese dann zeitnah weiterverarbeitet werden können. Je nach Hersteller können entweder alle oder eben auch nur ausgewählte Bilder entsprechend hochgeladen werden. Ich markiere die entsprechenden Bilder mit dem Schloss, also dem Schützensymbol. Danach erfolgt der Upload des JPEGs direkt auf den Server und dann kann es eben im Pressezentrum Minuten später weiterverarbeitet werden, zum Beispiel in der Pressemitteilung, in Social Media und Co., was eben bei einem Sportevent wie bei mir Skifahren oder Segeln einer Live-Berichterstattung sehr zuträglich ist. Soweit, viele Grüße vom Glump und Gloria Podcast, der Felix.
Ja, liebe bei dem Grüße. Ich auch mal zu Gast war. Liebe Grüße, Felix. Ja, Profisportfotografie, da war vor ein paar Jahren mal so ein Video online für ESPN Super Bowl oder sowas. Da ging es auch um die Fotografie, das ist aber schon 10 Jahre her. Und die haben damals tatsächlich so Runner gehabt. Also Menschen, die von den Fotografen quasi ständig irgendwie die vollen Karten bekommen haben und leere mitgebracht haben. Die sind, da war dann irgendwie das Netz, glaube ich, noch nicht so, keine Ahnung, auf jeden Fall, die sind dann quasi damit zum Picture Desk und dort wurden dann die wichtigsten Bilder irgendwie, natürlich alles in JPEG fotografiert, rausgezogen und sofort innerhalb von Minuten dann an die weltweite Presseagenturen und so weiter rausgegeben. Ja, doch, da geht Schick. Schon was. Ja, das war erstmal euer Feedback. happyshooting.de/Mahlzeit und da könnt ihr auch eure Anmerkungen zur Sendung, Inputs, Fragen und so weiter reinwerfen. Am Schluss haben wir dann noch die eine oder andere Frage. An dieser Stelle habe ich mal ein kleines Danke zu sagen und zwar die Menschen, die hier hinter den Kulissen jede Sendung sich einen abreißen, um uns hier gut aussehen zu lassen. Und das sind die Schonoteure. Das sind in diesem Fall heute mal der Dietmar, der Holger und der Red Knight. Da sind aber auch noch David, Kai, Sonja und hoffentlich habe ich niemanden vergessen mit dabei ab und zu mal. Also, wenn ihr da Shownotes seht auf YouTube oder direkt unter dem Podcast in eurem Podcast-Player, dann haben diese Menschen diese Shownotes angefasst und massiert und umformuliert und formatiert und in eine schöne Liste gepackt und die Links reingebastelt und damit ist es für euch simpel, bei einem Thema mal schnell hier runter zu scrollen, drauf zu tippen und dem Link zu folgen. Und dafür ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und die freuen sich übrigens auch über Menschen, die vielleicht auch noch ein bisschen Bock haben, damit zu helfen. Also seid nicht scheu, sondern das ist auch total simpel eigentlich. Also man muss schon der deutschen Sprache ein bisschen mächtig sein, aber ansonsten geht das über so ein geschertes Dokument und über einen hochgeheimen, mit Dreifachschlössern versehenen Slack-Kanal hier, wo man sich nochmal unterhalten kann. Da ist auch nie jemand alleine, die sind immer, fast immer zu mehreren da. Und ja,
Ein Bildschirmtastatur und Internetzugang helfen.
Ja, man sollte vielleicht zumindest den Videostream oder den Audiostream auch noch irgendwie auf dem Ohr haben. Und ja, also wird niemand alleine gelassen und ja, ein bisschen, also Community-Gedanke, der ist da immer irgendwie sehr groß und dafür ein dreifaches Dankeschön. Ihr seid toll.
Absolut. Freue mich schon auf unser nächstes Treffen.
So, wir machen einen Ausflug in die News. Warum flackert das denn heute so? Na egal. Einen kleinen Ausflug in die News.
Ja, und zwar hat der Kai im Slack ein Kickstarter-Projekt gepostet. Und zwar geht es um ein Projekt von Benro, und zwar ein Stativ. Ein Stativ namens Täter. Täter, ich sag Täter.
Täter?
Täter, Täteropfer.
Täter.
Ohne diese Überwachungskamera hätten wir den Täter nie gefasst. Schalten Sie auf.
Nein, Täter.
Täter, T-H-E-T-A. Täter.
So. Ja. So schreibt man es.
So sieht das aus. Es wird auch irgendein griechischer Buchstabe sein, würde ich vermuten.
Mit Sicherheit.
Und das ist ein smartes Stativ, Chris. Ein smartes Stativ. Nämlich ein Stativ, das sich automatisch aus... Ja, und ein Stativ, ein Dreibein, das sich automatisch ausrichten kann. Also stell dir vor, du stellst es auf, bist aber auf einer schiefen Ebene oder an der Treppe oder sowas und musst jetzt die Beine so justieren, dass es eben, dass der Kopf möglichst gerade steht von dem Stativ.
Aber der Kopf ist doch ein Kugelkopf, der lässt sich doch auch wieder kippen.
Ja, aber was hilft dir das, wenn das Ganze kopflastig wird? Und dann die Kamera drauf. Also ich habe durchaus schon an schiefen Ebenen gestanden, wo ich das Stativ ausrichten musste.
Ja, hast du drei Beine, machst du eins kürzer, passt das.
Richtig, das macht dieses Stativ automatisch.
Nein.
Da ist nämlich ein Motor drin, beziehungsweise Motoren in den Beinen. Nee,
jetzt kein Scheiß.
Und ein Akku da dran.
Kein
Scheiß. Und du stellst das Stativ hin, drückst einen Knopf und es richtet sich mit Gyroskopen automatisch aus. Nein, macht es.
Verarsch mich
doch. Ist im Video auch ganz schön zu sehen an einer Stelle.
Nee.
Er lacht da.
Ich habe gesehen, dass das in den Shownotes drin ist, aber...
Ja, muss mal im Video spulen, die zeigen das. Da gibt es ein schönes Video, wo das, gibt es eine schöne Stelle, wo das gezeigt wird. Da, Auto-Leveling, ganz genau. Wir sehen halt, wie das Stativ dasteht und er erklärt ein bisschen darüber, was da so passiert. Und ich weiß jetzt nicht, wie detailliert du da spulen kannst.
Ich kann nur grob spulen. Das ganze Video ist so lang, dass jeder Pixel eine Minute oder so.
So, also sie erklären halt natürlich...
Erzähl doch einfach weiter.
Sie nehmen das auch nicht so ganz ernst, also sie nehmen es schon ernst, aber sie machen das schon ein bisschen sehr unterhaltsam, wie schwierig das ist, mit einem normalen Stativ das halt gerade auszurichten. Und hier stecken sie halt den Akku dran, drücken einen Knopf und das Stativ fährt sich automatisch wieder ins Wasser, sodass also die zentrale, die Center Column, wie sagt man, die Mittelsäule, dass die halt gerade ist.
Das ist nicht wahr, oder?
Faszinierend. Es geht aber noch weiter, Chris. Das ist ja noch nicht alles. Das ist ja nur die Basisfunktionalität. Es gibt auch ein Kamerasteuerungsmodul, das kannst du auch oben dran stecken. Also du hast ja so drei Slots zwischen den drei Beinen, wo du Dinge anstecken kannst. Und das ist eine Kamerasteuerung. Da kannst du dann also kompatible Kameras mit fernsteuern. Du hast ein Live-Bild dann auf deinem Smartphone und kannst quasi das machen, was Kamerahersteller auch schon machen mit ihren Apps, kannst du dann hier mit einer zentralen App an diesem Stativ tun. Und das ist noch nicht alles, Chris. Denn du kannst auch noch ein Timelapse-Modul dazu kaufen. Da gehört dann auch ein Lichtsensor noch dazu, der oben auf die Kamera in den Hotschuh gesteckt wird, in den Blitzschuh. Damit kannst du diese Holy Grail Timelapses machen, also diese Zeitraffer über den Sonnenuntergang bis in die Nacht hinein mit automatischer Anpassung der Belichtung. Und es gibt natürlich auch eine Option, dass du dann quasi von der Kamera aus einen Livestream ins Internet senden kannst. Das geht, glaube ich, auch mit diesem Kamerasteuerungsmodul und irgendeinem Zusatzmodul noch dafür, für das Streaming. Das sind erstmal diese smarten Features. Aber auch ohne diese smarten Features ist das halt erstmal ein Dreibeinstativ, das so konstruiert ist, dass die Mittelsäule quasi so dreifach konkav ist, sodass die drei Beine, wenn du das zusammenfaltest, möglichst dicht zusammenkommen. Es kommt uns bekannt vor von Peak Design, die haben halt spezielle
Custom-Kohlefaser-Module da
ganz
quasi,
genau.
Die dann so sich anschmiegen.
Ja, genau, die haben das so ein bisschen dreieckig oder trapezförmig gemacht, damit eben möglichst wenig Platz verloren geht beim Zusammenlegen. Das wird hier durch so dreifach konkave Wölbungen erreicht. Damit ist das Packmaß schön kompakt an den Seiten. Es ist generell auch relativ kurz. Was ich auch interessant finde, das bieten andere Stative teils auch, aber längst nicht alle. Und zwar kannst du alle Beinsegmente zentral ent- und verriegeln. Das heißt, wenn es zusammengelegt ist, das Stativ, dann drehst du nur am untersten Element, also am Fuß quasi. Dann machst du alle Segmente gleichzeitig auf, ziehst das Stativ auseinander und verriegelst es auch wieder. Das ist also quasi, musst du dann nicht drei Segmente einzeln lösen und wieder schließen, sondern kannst das zentral machen. Das stelle ich mir tatsächlich sehr, sehr praktisch vor. Hatte ich noch nie sowas. Du kannst aber trotzdem noch die einzelnen Segmente einzeln lösen und justieren, logischerweise. Aber man kann eben auch alles auf einmal rausziehen.
Wie ist das mit dem... Okay, man erzählt erstmal zu Ende.
Es ist leicht. Es ist ein Carbon-Stativ.
Aber da sind Motoren drin, drei Stück.
Ja, das ist ja gerade der Witz. Es ist trotzdem leicht. Und zwar gibt es das kleine.
Ja, aber noch leichter ohne diese Motoren, okay.
Es gibt das kleine Theta, also quasi das Reisestativ. Das wiegt 1,25 Kilogramm. Also, das ist wirklich wenig. Und es gibt das große, das Max oder wie es heißt, genau, Theta Max, das wiegt 1,65, also etwas über 1,5 Kilo. Was für ein sehr großes Stativ auch schon ganz cool ist. Was heißt jetzt groß? Das kleine Stativ, das ist zusammengelegt 44 Zentimeter lang, geht also locker in die meisten Trolleys oder Fototaschen noch mit rein, ist damit ein bisschen länger als das Peak Design. Das liegt, glaube ich, so bei 39 Zentimeter zusammengelegt. Das ist wirklich ultra kurz. Dafür ist dieses hier wahrscheinlich schneller aufgebaut und ist ausgefahren bis 1,55 Meter. Ich meine, das ist ohne die Mittelsäule. Und das Max ist 53 Zentimeter zusammengelegt. Das würde in mein Trolley immer noch reinpassen und kommt bis auf 1,70 Meter Höhe. Und dann kommt ja noch die Kamera drauf. Stabilität, das kleine hält 11 Kilogramm, das große 20 Kilogramm. Das geht in Ordnung. Und es ist ein Kugelkopf schon mit dabei. Und dieser Kugelkopf, der hat so eine automatisch einrastende Schnellwechselfunktion. Das heißt, du setzt die Kamera einfach nur rein, da macht es schnapp und sie sitzt fest. Also du musst keine Schraube drehen oder eine Klemme rumlegen zum Fixieren, sondern schnappt automatisch ein. Und dann gibt es unten einen Ring, um das Ganze wieder zu lösen und die Kamera rauszunehmen.
Das sieht mir sehr nach Peak Design aus.
Das ist inspiriert, würde ich mal sagen. Aber es ist tatsächlich, wenn du dir die beiden anguckst, ist es wirklich komplett unterschiedlich. Bei Peak Design zum Beispiel musst du den Kopf erst ein Stückchen rausfahren, damit du ihn überhaupt bewegen kannst. Also es ist schon anders. Ne?
Musst du hier auch.
Dann ist die Frage, ob das Ganze kompatibel zu AK Swiss ist. Das ist es. Also soll passen. Da bin ich gespannt, weil AK Swiss ist nicht gleich AK Swiss. Die meisten, die eben wirklich 100% kompatibel sind, die haben eben die Schraube zum Fixieren oben an der Schnellwechselplatte. Damit ist auch egal, wenn du irgendwie einen halben Millimeter Toleranz oder sowas hast. Hier bei diesem automatisch Einschnappen bin ich gespannt, was passiert, wenn eine AK Swiss Platte mal ein bisschen breiter ist oder eine ein bisschen schmaler ist. Da hatte ich schon unterschiedliche Erlebnisse damit. Dann kannst du den Kopf, was ein Kugelkopf ist oben, der hat wohl eine spezielle Funktion, damit kannst du nämlich die Neigefunktion, also das Links-Rechts-Neigen, kannst du fixieren. Und zwar so, dass wenn die Kamera auf der Mittelsäule draufsteht, wirklich im Wasser steht. Also zumindest genau im rechten Winkel zur Mittelsäule. Das ist natürlich wichtig, weil wenn das Stativ sich selbst ausrichten soll, dann klappt das natürlich nicht, wenn dein Kugelkopf irgendwie schräg zur Seite geneigt ist oder sowas. Also es soll ja dann schon gerade sein. Du kannst dann aber in dieser Einstellung trotzdem vor und zurück und rotieren. Also wird quasi nur die eine Bewegungsachse fixiert. Da bin ich mal gespannt, wie das an einem Kugelkopf gelöst ist. Aber ganz interessant. Man kann auch einen eigenen Kugelkopf draufschrauben. Dann klappt natürlich das automatische Ausrichten für das Stativ sehr wohl, aber das garantiert dir dann nicht, dass das Bild dann wirklich gerade ist. Das wiederum geht aber mit diesem smarten Kameramodul, weil dann wird nämlich die automatische Ausrichtung über das empfangene Kamerabild gelöst, wie auch immer sie das machen. Ja, und diese ganzen Module, also das sind natürlich alles Optionen, ne? Das Stativ geht auch ohne irgendetwas, dann kannst du das wie ein ganz normales Carbon-Stativ benutzen.
Kommt, aber diese Motoren sind da eingebaut, egal ob du jetzt diese Module dazu kaufst oder nicht. Also du
die
kaufst
Motoren
diese
sind Motoren drin.
Mit, richtig?
Okay. Genau. Die Motoren sind immer mit drin und was du dann davon nutzt, das entscheidest du mit den Modulen, die du dazu kaufst. Die werden oben zwischen die Beine so angeklippt. Wenn man die rausnimmt, dann kann man die Kontakte auch schützen mit so einem entsprechenden Einsteckmodul. Und da gibt es eben dieses Batteriemodul. Damit kannst du die Motoren und die Gyroskope für diese automatische Ausrichtung antreiben. Und da drückst du halt einen Knopf auf das Modul und dann richtet sich das Stativ aus. Das soll bis zu 8000 Mal mit einer Ladung passieren. Also ich weiß nicht, ob ich das Ding jemals laden muss.
Das Ganze ist dann der Garant dafür, dass du es immer dabei hast und die Ladung ist gerade nicht geladen.
Wahrscheinlich, ja, genau. Mhm. Wenn du es dann nach 10 Jahren mal aus dem Schrank holst, dann geht es dann doch nicht mehr. Das Ganze soll geschützt sein. Das heißt, wenn man jetzt das Modul dranstecken hat und man transportiert das jetzt, dann hast du es auf der Schulter, im Auto, in der Tasche und dann drückt irgendwas an diesen Knopf, dann fährt sich das natürlich nicht aus und versucht sich irgendwie auszunivellieren, weil es geht nur, wenn das Stativ mal grundsätzlich aufrecht steht. Und in Ruhe ist. Also da sind halt Gyroskope drin, die merken auch die Bewegung. Das heißt, wenn das Ding in Bewegung ist, dann fährt da auch nichts aus. Und im Zweifel fährt das wohl irgendwie so einen halben Zentimeter mal aus und erkennt dann, dass hier nichts ist. Und dann bleibt das so. Ja, Stativausrichtung fixieren hatten wir. Dann dieses Kamerasteuerungsmodul, Kamera eben fernsteuern. Da ist jetzt halt die Frage, ob das besser ist als die Software von den jeweiligen Kameraherstellern. Das weiß ich jetzt nicht. Das kann natürlich praktisch sein, wenn man mit verschiedenen kompatiblen Kameras unterwegs ist, dass man mit derselben Software arbeiten kann. Ich weiß es aber nicht. Ne? Die Hersteller bieten sowas ja an. Ob jetzt die Funkverbindung hier besser ist, keine Ahnung, das muss man sehen, wenn es dann mal da ist und die ersten Tests kommen. Und dieses Holy Grail Timelapse-Modul, was man anstecken kann, wie gesagt, da kommt noch dieser Aufsatz für die Belichtungsmessung, also für das Umgebungslicht. Und dann stellst du halt an der Kamera eben einmal, beziehungsweise an der Software einmal ein, welche Belichtung du jetzt haben willst. Und dann versucht die Automatik, diese Belichtung eben zu halten. So, und die Preise sind jetzt halt eben gerade bei Kickstarter recht interessant. Weil nochmal, wir reden über ein Carbon-Stativ, was relativ stabil aussieht. Das hat auch ziemlich dicke Beine, also es ist nicht flimsig, das Ding. Zumindest so, was ich da also aus den Videos sehe. Und da gibt es eben das Theta für gerade $350 und das Max.
Das ist aber Early Bird, ne? Später kostet das 400, oder?
Das Max kostet 400. Das kleine 350, das große $400. Nachher im Handel wird es bei 600 und bei $700 liegen. Mhm. Und das sind Preise, die eben auch andere vernünftige Carbon-Stative ohne Motoren und Funktionen kosten und Zentralverriegelung und so weiter. Die Batterie, die man halt haben muss, wenn du dieses automatische Ausrichten nutzen willst, liegt jetzt bei Kickstarter bei $30, später dann bei 90. Und die anderen.
Der Klassiker, ne? Du machst dann einen super niedrigen Entry-Level-Preis und finanzierst dann halt und kriegst dann natürlich entsprechend genügend Backer deshalb.
Klar.
Da gehen wir aber gleich nochmal, kommen wir gleich dazu.
Die anderen Module liegen bei €130 statt 340 für die Kamerasteuerung und 180 statt fast 500 für dieses Holy Grail Set. Also wer viel Timelapse macht, für den könnte das interessant sein. Ansonsten gibt es ja hier vom Gunther Wegener, gibt es ja auch Lösungen. Da hat auch so eine Elektronikkiste gemacht. Für die Steuerung, ich glaube zumindest für die Nikon-Kameras. Ich weiß nicht genau, welche Kameras noch unterstützt werden da bei ihm. Und entsprechenden Automatismen für Lightroom Classic. Also da kann man auch mal gucken, wenn es jetzt nicht dieses Stativ sein muss. Ja, ich fand das so spannend, weil ich hatte lange kein Stativ mehr gekauft. Und ein kleines Carbon-Stativ macht mich an. Ich bin Bäcker. Ich hab mein Brötchen gebacken, ich habe da mal Geld reingeworfen, also noch nicht, aber werden sie dann abbuchen, wenn es soweit ist. Funding ist auf jeden Fall weit erfolgreich. Also die haben schon richtig viel
angesammelt. Wir haben jetzt knapp 890.000 Euro von geforderten 46.000 Euro.
Ja, und die 46.000, also, mal ganz ehrlich, dann baust du das Ding nicht. Benro ist eine große Firma.
18 fucking 100 Bäcker und noch 37 Tage to go. Also dieses Produkt dockt offenbar bei ganz vielen Leuten sehr, sehr direkt an, bei dir auch.
Ja.
Und ich verstehe es nicht. Ich muss erst mal ein paar Löcher reinpieken.
Also, ja, piek's mal. Vielleicht kann ich es erklären.
Wir haben da ein Carbon, ja, was heißt erklären? Du hast bisher nur das, was auf der Kickstarter-Seite steht. Du hast ja das Ding noch nicht angefasst oder auch noch nicht wirklich gesehen, sondern
natürlich
Prototypen.
Natürlich nicht.
Wir haben hier ein Produkt, also meine erste Frage wäre Stabilität, weil damit das Ding leicht ist und diese Motoren in den Beinen hat, muss irgendwo das Gewicht gespart werden, weil so Motoren wiegen was. Also, da muss eine Mechanik, da muss ein Getriebe rein und so weiter. Also das muss ja in irgendeiner Form da verbaut werden. Ja. Egal, ob du dieses Modul, dieses Steuermodul kaufst oder nicht, du kaufst auf jeden Fall die Motoren mit. Das Ding ist also, irgendwo hat es eine Mechanik drin und die Stabilität. Also ich habe fast die Befürchtung, dass dann die Gewichtseinsparung auf Kosten der Stabilität geht. Und du hast da ein Getriebe, auf dem das steht. Also kein ordentlich zugeschraubtes Bein, sondern ein Getriebe.
Genau wissen wir das, wenn wir wissen, wie es von innen aufgebaut ist. Also da muss jetzt erstmal eins in die Finger kriegen und das mal aufsägen. Ja. Vorher wissen wir das nicht, wie das gelöst ist.
Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mir nichts Unnötigeres vorstellen als ein Stativ, was sich selber ausrichtet. Aber vielleicht bin ich einfach nur grumpy old man an dieser Stelle. Ja, ich nutze meine $350 für andere schöne Sachen. Ich bin gespannt. Ich habe so ein ganz starkes automatische super geniale Selfie-Drohnen-Gefühl. Mhm. Da haben wir auch eine ganze Menge an Wow und toll und alle haben sie
startet aus der Handfläche und so.
Und die meisten haben es nicht bekommen und
weil das wurde nie gebaut und so. Ja.
Und es wurde nicht gebaut oder es war völlig unbrauchbar. Und ja, Benro bekannt. Die haben auch schon ganz viele Stative designt. Also insofern. Ja.
Die nur, haben schon
nur in am Markt. Nur designen jetzt nicht nur ein Stativ, sondern auch noch eine elektronische Steuerung, eine mechanische Steuerung, also Software. Elektromechanische Steuerung, Software dazu, die dann plötzlich auch noch die magischen Holy Grail, was nichts anderes bedeutet, als das Ding passt seine Belichtung über die Zeit an, Geschichte macht. Kopfausrichtung über das Kamerabild. Das ist eine Stativfirma, das ist keine Softwarefirma. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch nur in irgendeiner Form gut wird. Und wahrscheinlich hast du nach einem Jahr, weil es zu teuer in der Entwicklung war, dann irgendwie keine Entwicklung mehr dran, weil dann kommt eine neue iOS-Version raus und dann ist die Software nicht mehr unterstützt. Ich sehe so viele Probleme bei dem Ding.
Ja, ich auch. Und deswegen bin ich sehr gespannt, weil, also mich haben sie, also dieses ganze automatisch ausrichten, ganz ehrlich, ich hab's, also.
Womit haben sie dich gekriegt?
Ich habe, also gekriegt haben sie mich tatsächlich relativ kompakt, relativ leicht, Carbon, ein, wie mir scheint, relativ praktischer Kugelkopf mit dieser automatischen Verriegelung. Also schnell, es geht darum, schnell aufgebaut, schnell einsatzbereit, schnell wieder abgebaut. Das ist mein Beuteschema. Schnell irgendwo hinstellen und nicht lange rumfummeln und einfach machen. So, das
damit, also es löst ein Problem, was du regelmäßig hast.
Was heißt regelmäßig? Wenn ich mit dem Stativ unterwegs bin.
Wie oft bist du mit dem Stativ unterwegs?
Wenn ich mit dem Stativ unterwegs bin, wäre das ein Problemlöser für mich. Ich sag dir gleich was dazu noch. Pass auf. Diese Automatik tatsächlich, ich habe jetzt diese $30 habe ich noch mit reingeworfen, weil wenn das Ding das kann, dann willst du es natürlich auch ausprobieren, ganz ehrlich. Da sind die Motoren drinne, dann will ich die auch benutzen, so, Punkt. Ja. Die Motoren gebraucht habe ich in der Vergangenheit nicht, wie du schon sagst. Du stellst das Stativ halt hin, dann ziehst du an dem Bein. Ich habe dann tatsächlich mich zurückerinnert, dass ich zwei Situationen hatte, wo ich tatsächlich länger gefummelt habe mit meinen Stativen. Das eine Mal war es mit dem Fellbone, das andere war das hier mit einem Three-Legged Thing. wo ich tatsächlich an der Weide gestanden habe, also wirklich in so einer steileren Hanglage an der Weide, unebener Boden, Löcher im Boden und dann stellst du ein Stativ hin und dann musstest du da rumfummeln, bis es einigermaßen stabil stand, so für damals mit dem Filter und lange belichten und so. Ja, es war ein bisschen fummelig und wenn das jetzt im Knopfdruck ein paar Sekunden erledigt gewesen wäre, hätte ich mich gefreut, aber das ist jetzt kein Kaufgrund. Was mich bei meinem Three-Legged Thing stört, wenn ich damit, also wenn ich einfach spazieren bin, ich möchte jetzt nicht wandern dazu sagen, aber wenn ich einfach länger unterwegs bin und ich habe das Stativ dabei, dann kann ich das Three-Legged Thing relativ schlecht tragen, weil wenn ich es an einem Bein anfasse, dann klappt es auf und dann hängt es runter. Und um alle drei Beine rumfassen, dafür ist es viel zu groß. Also vom Umfang her einfach, weil das nicht so kompakt zusammenliegt. Also ich kann es schlecht tragen. Da ist mein Fellbon besser, weil das Fellbon hat solche Schaumstoff ummantelten, also zumindest ein Bein ist mit Schaumstoff ummantelt. Das kannst du dann anpacken und das klappt nicht auf, weil das ist verriegelt, wenn du das zuklappst. Das ist relativ steif dann und dann kann ich das gut tragen oder auf die Schulter legen und es ist gepolstert. Und das alles geht mit dem 3LT nicht. Da erhoffe ich mir hier von dem Benro, dass ich das besser transportieren kann, aber es wird sich zeigen, ob dem so ist.
Also meine Skepsis ist sehr, sehr groß und ich wenn Moni im Stativ unterwegs ist, dann hat die da so einen Riemen dran. Der eine ist an dem, wo auch der, also in der Mitte, wo die Beine aufeinandertreffen, befestigt, und eins unten an einem Bein und dann ist die Friction, die Reibung so eingestellt durch leichtes Anziehen der Schrauben, dass da nichts aufgeht und dann hängt sie sich das über die Schulter und damit ist das vom Transport total simpel.
Mhm. Hast halt wieder einen Riemen irgendwo rumschlabbern dann.
Der schlappert nicht, der ist, da ist ein Riemen.
Fertig. Ja, du stellst ja irgendwann mal das Stativ wieder hin, dann hast du da einen
Riemen schlabbern. Ja, und?
Ja. So hat jeder seine oder ihre Lösung.
Ja,
ich bin
ja
gespannt.
Mich hat das
als Nerd erstmal getriggert, das Ding.
Offenbar, ganz offenbar.
Und ich, also weißt du, ich habe damals beim Peak Design, habe ich auch gedacht, ich brauche kein neues Stativ. Und es war bei Kickstarter ja relativ günstig zu kriegen und hinterher ist das einfach absurd teuer gewesen. Und dann hat Alex ja mal bei Klostergeistern seine Veranstaltung gemacht und hat das Ding mal vorgestellt. Und das hat mich schon ein bisschen gezwickt, dass ich bei Kickstarter nicht mitgemacht habe, weil für das Geld bei Kickstarter wäre das Ding schon interessant gewesen. Und diesmal wollte ich nicht auf die Nase fallen und habe es einfach mal unterstützt. Und wenn es mir nicht gefällt, glaube ich, ist da eine Spanne drin, um das zu verkaufen.
Wenn sie nicht gefällt, findest du noch jemanden auf eBay, der das dann
vielleicht haben
möchte. Ein selbst ausrichtendes Stativ, das.
Ja, hör mal, wir hatten sowas schon.
Wann soll es denn fertig sein?
Weiß ich nicht, steht im Kickstarter drin. Irgendwann dieses Jahr auf jeden Fall soll es erst nach Klostergeistern geliefert werden. Also da kann
okay,
ich nichts
die haben
dazu
also
sagen.
Ihre Entwicklung schon gemacht im Prinzip.
Da
das geht jetzt
ja,
nur noch um die Herstellung.
Das ist etwas, wo ich schon wieder ins Grübeln komme, weil sie haben gerade noch eine Umfrage gestartet zum Thema der Mittelsäule. Was denn die Unterstützer sich so wünschen von der Mittelsäule und welche Funktionen sie davon nutzen. Und da dachte ich, also wenn ihr jetzt noch fragt, wie die designt sein soll und ob sie sich teilen lässt oder rausnehmen lässt, oder nicht. Wie weit ist die Entwicklung wohl wirklich? Ich bin mal
also,
gespannt.
Also, Holger hat gerade noch nachgeguckt. Voraussichtliche Lieferung Juni 2023 und sie haben eine Risikosection auf dem Angebot hier. Da steht also Risks and Challenges und
das steht da
wird unter anderem erzählt, dass sie toll sind und schon 100 Stative entwickelt haben und so weiter. Aber sie haben halt Stative entwickelt und keine Roboter. Und das ist ein Roboter. Ich glaube, wir lassen das jetzt einfach mal hier so stehen und vielleicht wird das ja total toll und ich werde es nicht anbieten, irgendwie einen Hut zu essen oder so, aber wir werden ja sehen. Das fällt dann irgendwo so in die gleiche Ecke wie unsere Drohnenwette, würde ich sagen.
Ja, die Drohnenwette ist ja klar, wer sie gewinnt. Bei dem Benro geht es ja, glaube ich, nur darum, wir werden so oder so unseren Spaß haben, weil entweder ist das Ding einfach genial. Also so okay. Entweder automatisch oder nicht. Vielleicht ist es einfach ein geniales Stativ. Oder wir haben den Lacher dieses Jahres. Also so oder so. Ich bin für alles zu haben. Ich bin sehr gespannt.
Wir kommen zum nächsten News-Eintrag. Das war der erste News-Eintrag. Ich glaube, die Sendung
ja, aber das ist
lang,
auch,
oder
das ist ja schon fast ein Thema. Das ist
ja
ein
natürlich.
Thema, ja.
News-Eintrag, den hat uns der Helmut geschickt. Und ich habe ihn auch so ein paar Mal durch meine Timeline flitzen sehen. HP! Und seine Drucker, es gibt eine neue Firmware für verschiedene HP-Drucker, ich weiß es nicht konkret welche.
Office-Jets zum Beispiel.
Genau, und da gibt es gerade ein bisschen Unmut bei den Kundinnen und Kunden, weil die ja ein bisschen mehr DRM machen als vorher. Also da geht es um die Chips in den Patronen und die müssen original HP sein, sonst druckt das Ding nicht und sagt's auch. Von wegen Qualität wird also vorgeschoben, das sei die Qualität und Kundenerlebnis und so weiter. Und ja, es soll das geistige Eigentum schützen. Also auf gut Deutsch, die Firma möchte mehr verdienen und durch die Nachfüllerei verdienen sie nicht so viel. Darauf läuft's hinaus.
Alte Thema, ja.
Genau, und es gibt natürlich, immer die Diskussion, müssen wir Originaltinten verwenden oder nicht, weil das ist ein lukratives Geschäft, die sind ja nicht günstig in der Regel. Was ich damals bei dem Besuch des Entwicklungszentrums da in San Diego gesehen habe bei HP, war, dass die natürlich schon sehr viel testen, auch Fremdtinten testen mit eigenen und mit verschiedenen Papieren und die Tinten in der Regel gut sind auf den Papieren. Die wollen ja auch jetzt nicht irgendwie scheiß Qualität abliefern, sonst kauft die Dinger keiner. Mhm. Und die wollen auch Qualität abliefern, die nach einem Jahr in der Küche herumhängen auch noch gut aussieht und nicht irgendwie nach 14 Tagen schon anfängt auszugilben. Und also da ist schon was Sinnvolles dran, dass man diese Tinten kauft, aber wenn ich jetzt hier irgendwelche Tabellen ausdrucke für meine Finanzen oder sonst was, die ich dann eine Woche später ab in den Ordner tue, dann ist das, glaube ich, relativ wurscht. Also hier steht im Zitat, drin, Firmware-Updates, die regelmäßig über das Internet bereitgestellt werden, erhalten die Wirksamkeit der dynamischen Sicherheitsmaßnahmen aufrecht. Bla. Updates können die Funktionen des Druckers verbessern, steigern oder erweitern, vor Sicherheitsrisiken schützen und Sicherheitsrisiken. Mein Drucker wurde gehackt, ne? Oder anderen Zwecken dienen. Diese Updates können jedoch auch bewirken, dass Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder mit einem modifizierten oder nicht von HP stammenden Schaltkreis nicht im Drucker funktionieren, einschließlich solcher Druckpatronen, die aktuell noch funktionieren. Ja. Was sagen wir dazu?
Ist scheiße, muss man so sagen. Ist aber ein Stück weit, also bei allem Hass, den ich dafür habe, den kann ich auch mal offen äußern, so gern ich HP ansonsten so mag, ist das einfach mal nicht schön. Aber das Problem fängt ja früher an. Das Problem fängt ja an der Stelle an, wo Druckerhersteller, und da ist HP ja auch nicht allein, angefangen haben, Drucker, also die Hardware, eigentlich unter Preis auf den Markt zu werfen, dass also wirklich für ein Apple und ein Ei und am besten noch für einen Euro an den Drucker kommt.
Das Gillette-Modell ist das.
Genau. Ja. Und dann eben das Ganze über den Verbrauch zu finanzieren. Das ist grundsätzlich ja auch ein pfiffiges Geschäftsmodell und das kann sogar fair sein. Wenn du viel druckst, bezahlst du viel. Wenn du wenig druckst, bezahlst du wenig. Man kann das ja mal in alle Richtungen auslegen, sowas. Aber mein Take an dieser Stelle wäre halt, verkauft doch den Drucker zu einem Preis, der notwendig ist, dass ihr Drucker produzieren könnt und macht die Tinte dann günstig. Ja, dann
gehen sie alle zu Epson, weil die halt das Modell weiter so fahren.
Und so können wir als Konsumenten und Konsumentinnen ja mit unserem Geldbeutel abstimmen, was wir machen wollen.
Und wie du schon gesagt hast, der Konsument stimmt halt in der Regel für den niedrigeren Preis.
Ja, natürlich. Das ist
ein Race to the Bottom. Und jeder, der sagt, da wollen wir rauskommen aus diesem Teufelskreis, wird ökonomisch verlieren dabei, ganz klar. 100%.
Und wie du sagst, für so einen Office-Drucker oder sowas, wenn du halt mal eine Tabelle ausdruckst oder ein Logo auf eine Rechnung oben drauf druckst, das ist egal, wie das Ding in 20 Jahren aussieht, wenn es an der Sonne gehangen hat, weil in der Regel hängt das nicht an der Sonne, sondern in einem Ordner. Völlig irrelevant. Und wenn man dann eben mit den Tinten sparen möchte und es gibt ja einen großen Drittanbietermarkt dafür, dann ist das auch völlig legitim. Und wenn man dann in Kauf nimmt, dass vielleicht der Drucker schneller kaputt geht, weil er verstopft, weil die Tinte vielleicht nicht so langflüssig bleibt oder also Dinge, die passieren könnten, dann ist das so, weil der Drucker kostet ja nichts oder nicht viel. Und das ist dann, da beißt sich dann halt die Logik wieder in den Schwanz. Also am Ende kann man nur abstimmen, was man machen möchte. Ich finde es halt ein bisschen mies, sowas jetzt per Firmware-Update rauszuhauen, statt das jetzt zu sagen, bei neuen Druckern ist es so, weil du hast nun mal irgendwie deine Verbrauchsmaterialien Verbrauchsmaterialien zu Hause im Schrank liegen und gestern ging es noch und das automatische Update sorgt jetzt dafür, dass es nicht mehr geht. Das, sowas finde ich einfach keinen feinen Zug an der Stelle. Und wie Christian hier schon schreibt im Slack, er hat ja auch nichts dagegen, wenn der Drucker einmalig beim Einlegen zum Beispiel warnt, ja, was vielleicht nicht gut ist. Und dann sagst du, ja, habe ich zur Kenntnis genommen, mache ich aber trotzdem so. Kann ja auch sein, dass wenn du irgendeinen Support-File mit dem Ding hast, dass das abgelehnt wird, weil halt erkannt wird, dass da Fremdanbieter-Tinte drin war. Von mir aus, ja. Naja, ich weiß es auch nicht. Macht halt vernünftige Druckerpreise und dann ist das auch kein Problem mehr.
Tja. Nächster News-Eintrag. Canon R5 Mark II. Was ist mit der?
Die Canon R5 Mark II wird wohl nicht mehr dieses Jahr kommen. Da hatte man wohl darauf spekuliert, dass es noch 2023 den Nachfolger geben könnte. Bietet sich auch irgendwie an, ne? So R6 hat den Nachfolger gekriegt zum Beispiel. Dann wäre jetzt die R5 mal wieder dran. Ist aber nicht. Also das hat sich wahrscheinlich verschoben auf Anfang 2024. Aber die R5-NutzerInnen können sich vermutlich noch auf ein Firmware-Update freuen, wo neue Funktionen reinkommen sollen, vermutlich auf Basis der R6 II. Also so Sachen wie dieses die Korrektur vom Focus Breathing beim Video, ein Pre-Burst, also dass schon vor dem Durchdrücken des Auslösers schon eine Serie an Bildern da ist, damit man den Moment in schneller Action nicht verpasst. Videoaufnahmezeiten, die über 30 Minuten hinausgehen. Und erweitertes Autofokus-Tracking von Zweirädern, Flugzeugen, Zügen und zusätzliche Tiere. Also alles das, was quasi in die R6 II auch reingekommen ist. Außerdem schreibt Canon von weiteren Funktionen, die auf der R5 landen sollen, Zitat, die über alles hinausgehen, was es derzeit in einer EOS R-Reihe gibt, sagt Canon. Man darf also gespannt sein. Wann das kommen wird, das Firmware-Update, wissen wir nicht. Wenn wir es mitkriegen oder ihr uns Bescheid sagt, werden wir gerne berichten. Für die R5 Mark II, da hofft man auf einen neueren Sensor mit mehr Auflösung, also ein neuer 61-Megapixel-Sensor. Ich glaube, aktuelle hat es hier 45 Megapixel, wenn ich nicht ganz falsch liege. Die Mark II soll dann wohl 30 Bilder die Sekunde schaffen, 8 Stufen IBIS haben, das ist also wie jetzt gerade so Standard zu sein scheint, einen hochauflösenden Sucher mit über 9 Millionen Punkten und mit Pixel Shift eben so einen hochauflösenden Fotomodus haben, so wie die Olympus. Liegt eigentlich auch auf der Hand und wenn es da keine rechte Probleme gibt, sowas einzubauen, dann warum soll das nicht kommen? Ich bin mal sehr gespannt. R5, sehr spannende Kamera.
Ja, noch eine spannende Kamera. Es gerüchtelt, dass eine Nikon Z8 auftauchen soll.
Ja, die sich natürlich irgendwo zwischen die Z7 und die Z9 positioniert. No shit, Sherlock. Der Preis wird spekuliert mit um die 4.500 €. Das wäre dann zwischen den 3.000 der Z7 und den 6.000 der Z9. Also klar, irgendwo dazwischen. Und sie soll wohl so ein bisschen das Revier der ehemaligen Nikon D850 übernehmen, die ja auch eine echt geile Kamera war. Also da hatte ich ja auch auf dem Workshop was von gesehen. Das Ding ist ein Hammerding gewesen. Also ist es ja noch, ist ja nicht schlechter geworden. Und die Z8 könnte quasi der spiegellose Nachfolger der 850 werden. Und die D850 wurde damals für 3.800 € vorgestellt. Da erscheinen mir jetzt 4.500 € nicht zu weit her spekuliert. So, wenn man sich mal die Preisentwicklung der letzten Jahre anschaut. Das Gehäuse soll in Richtung Z6, Z7 gehen, also eher ein kleines, kompaktes Gehäuse. Sensor aus der Z9, da bin ich mal gespannt. Ein verbesserter Autofokus, ich frage mich gegenüber, was verbessert? Also noch besser als der Z9?
Jetzt noch besser, wie bei Waschmittel, weißt du?
Ja, keine jetzt Ahnung.
Noch weißer.
Auch hier soll der elektronische Sucher mit 9 Millionen Punkten oder drüber sehr hochauflösend sein. Ich finde sowas brillant. Also solche Sucher mit solcher Auflösung, die sind einfach der Wahnsinn. Kosten allerdings auch mehr Strom. Das muss man immer im Hinterkopf behalten.
Und es müssen mehr Pixel bestückt werden von den Chips, die da drin sind.
Ja, also der Leistung
und haben die. Und das dann 120 Mal die Sekunde und ne, so weiter halt.
Ja, genau. Und 8K Video mit 60 Bildern pro Sekunde wird spekuliert. Womöglich per Firmware-Update. Ja, könnte ein heißes Teil werden und ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, man munkelt noch erstes Halbjahr 2023. Haben wir noch 3 Monate.
Hier kurzer Nachtrag von Florian, der sagt, HP ist auch im Metall-3D-Druck unterwegs. Gleiches Spiel, überteuertes Metallpulver in riesigen Cartridges, die selbstverständlich auch mit Chips versehen sind. Ja, klar. Na gut, also Nikon Z8 vielleicht noch.
Und dann gibt es noch eine Kamera und zwar von Sony. Da soll jetzt am 29. März 2023 die vollformatige ZV-E1 vorgestellt werden. Die E10 ist ja eine APS-C-Kamera und jetzt soll mit der E1 eben die Vollformat, also 35mm Kamera kommen. Man ist unentschlossen, was das werden soll. Man spekuliert, es soll der Sensor der A7S3 sein, also 12 Megapixel und 409.000 ISO, also wenig Auflösung, aber sehr lichtstark. Das Gehäuse könnte ein Mix aus der A7C und der FX30 werden. Also beides sind ja sehr, sehr flache, sehr kompakte Gehäuse. Und die FX30 ist ja eher als Videokamera mit so einer Griffmulde noch. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Ding vielleicht wie eine F30 aussieht, aber mehr im Look der A7C. Mal gucken. Video 4K mit 120 Bildern. Wow, ohne Crop. Soll aber wahrscheinlich auch per Firmware-Update dann erst nachgeliefert werden, also noch nicht bei Auslieferung. Und der Autofokus entweder aus der A7R5 oder aus der A7IV. Und jetzt ist die Frage, ist das wieder eine weitere Mix-and-Match-Kamera von Sony? So, wir nehmen nochmal von den Modulen, die wir auf dem Lager haben und bauen neues Gehäuse drumherum.
Eine Franken-Kamera.
Ja. Oder ist es tatsächlich sinnvoll, so etwas zu tun, weil du eben doch eine Kombination bestimmter Elemente hast, also Sensor, Auflösung, Empfindlichkeit, Gehäusegröße, pipapo, für eine ganz bestimmte Zielgruppe. Und lieber eine Kamera mehr für eine Zielgruppe als eine zu wenig. Was meint ihr dazu?
Tja, was meint ihr dazu? Ich weiß ja, ich bin ja immer so, egal.
Einen habe ich.
Ach so, noch eine News. Okay, dann lass mal.
Leica.
Komm mal raus.
Leica hat ein 100 bis 400 mm vorgestellt, wo wir am Spekulieren sind, ob es nicht vielleicht das Sigma sein könnte. Worum geht's? Es gibt ein Leica Vario Elma SL, also für ein L-Mount, 100 bis 400 mm, was ich übrigens einen sehr, sehr schönen Zoom-Bereich finde. Habe ich ja von Canon das ganz alte. Offenblende ist von 5 bis 6,3, ist also jetzt kein Lichtmonster, dafür aber relativ kompakt. Und es gibt noch einen 1,4-fach Extender optional dazu. Aber bleiben wir mal beim Zoom. Das Design, also dieser Tubus, wie er gestaltet ist, relativ schlicht und geradlinig mit so Griffmulden für Zoom und für Fokus.
So wie heute typisch bei vielen Objektiven, sehr ja, zylindrisch und wenig.
Ja, also sehr, sehr gerade, sehr, sehr schlicht, sehr minimalistisch, finde ich, passt zur Leica SL2 Kamera, die ja auch so sehr glatt und geradlinig daherkommt. Und die Testberichte, was ich so bisher gesehen und gehört habe, berichten erstmal, dass es ein sehr gutes Objektiv ist, ohne jetzt da ins Detail zu gehen. Auffälliger ist aber die Ähnlichkeit zu einem Sigma-Objektiv 100 bis 400 mm, auch Blende 5 bis 6,3 und zwar das DGDNOS Contemporary. Was ist denn identisch bei diesen beiden? Also das Design unterscheidet sich ein kleines bisschen, ne, vom Gehäusebau. Aber identisch sind erstmal natürlich die 100 bis 400 mm, die Blende 5 bis 6,3, die kleinste Blende von F29. Es sind 22 Linsen in 16 Gruppen, auch entsprechende ED-Linsen sind identisch. Es sind 9 Blendenlamellen. Also mechanisch und berechnungstechnisch klingt das, als sei es das gleiche Objektiv. Ein bisschen unklar, Bildstabilität, also den IS und den AF haben sie beide. Aber die Frage ist natürlich, ob er identisch ist. Also der Bildstabilisierungsmotor könnte natürlich ein anderer sein, das wissen wir nicht. Auch der AF-Antrieb kann natürlich ein anderer sein, das wissen wir nicht. Weitere Unterschiede. Leica gibt einen Wasser- und Staubschutz an, Sigma nicht. Also könnte jetzt dem neuen Gehäuse geschuldet sein, dass es einfach besser abgedichtet ist. Leica gibt ein Filtergewinde von 82 mm an, also vorne ein größerer Filterdurchmesser. Beim Sigma sind es 67. Ist natürlich preislich ein Vorteil für das Sigma, kleinere Filter. Wenn man natürlich schon 82er hat, ist Leica vielleicht ein Vorteil.
Kleinere Frontlinse.
Ja. Ne, also bei Sigma. Ne? Mhm. Leica wiegt 1530 Gramm. Das Sigma 1470, das sind 60 Gramm Unterschied, aber das kann Gehäuse sein, Abdichtung und so.
Und das Glas vorne.
Ja. Ne? Die Abmessungen sind wirklich minimal unterschiedlich. Das ist ein Millimeterchen hier und zwei Millimeterchen da. Das wird auf das Gehäuse zurückzuführen sein. Der größere Unterschied ist mal wieder der Preis, wobei das selbst für ein Leica noch relativ günstig ist. Das Leica liegt bei 2200 Euro. Das finde ich für ein 100-400 jetzt nicht so schrecklich. Also das Canon 100-400L, das war auch nicht billig. Und das Sigma liegt bei 1000 Euro, also 999. Was natürlich dann echt ein Schnapper wäre, weil gibt es halt auch mit L-Mount. Gibt es auch für Sony, ne, mit E-Mount. Also ich vermute, dass das dieselbe Berechnung ist und das wird dieselbe Technik sein. Da gehe ich jetzt erstmal so von aus. Es wird halt ein anderes Gehäuse sein, was vielleicht besser abgedichtet ist. Oder da gehe ich von aus, sonst würde Leica das nicht dazu schreiben. Ja, ist dann die Frage, ob es das einem wert ist, da mehr als den doppelten Preis auf den Tisch zu legen. Das könnt ihr dann selbst entscheiden. Wenn ihr es verglichen habt vielleicht, weil ihr das Sigma kennt und das Leica mal ausprobiert habt, würde mich mal interessieren, ob es da noch mehr Unterschiede gibt, als auf dem Papier so zu sehen sind.
Tja. Das war's mit den News. Solltet ihr auch irgendwelche Infos oder Hinweise oder Bemerkungen oder Anmerkungen zu den News haben, dann schreibt sie uns auf happyshooting.de/Mahlzeit. happyshooting.de/Mahlzeit. Ich habe was Kurzes in eigener Sache. Ich habe ja im Keller eine Synology stehen.
Nehmen Sie so einen Schluck aus der Flasche.
Nee, die Hausnass quasi steht im Keller, ist hier per flott genügendem Netzwerk angebunden. Damit ist der Lärm weg. Und die ist über die Jahre so ein bisschen gewachsen und dann packt man halt doch nochmal hier ein paar Platten rein. Irgendwann wird die zu klein und dann sagst du, ja, ich könnte jetzt alle Platten durch deutlich größere ersetzen oder ich packe eine Expansion Unit dran. Mhm. In diesem Fall habe ich eine Expansion Unit dran gepackt und zwar die DX510. Das ist so ein 5-Slot-Teil, das steht quasi auf der drauf, ist hinten über so ein ESA-DAC-Kabel dran gepappt und macht dann einfach nochmal einen neuen Pool auf und da kannst du dann nochmal neue Platten reinmachen. Und das ist super klasse und ganz toll und macht auch vieles einfacher und verhindert auch irgendwie alle Platten ersetzen zu müssen, obwohl die noch gut sind und so weiter. Nur ist das Gerät jetzt langsam aber sicher irgendwie nicht mehr so ganz fit und macht Fehler. Und ich frage jetzt einfach mal in die Runde, ob jemand vielleicht so eine DX510, weiß nicht, rumliegen hat, die einstaubt, gerne gegen eine entsprechende Bezahlung. Nur neu möchte ich mir das nicht kaufen, weil die Synology ist auch schon einige Jahre alt und das ist so eine Investition, wo ich sage, naja, wahrscheinlich sind wir jetzt an dem Punkt, wo die einfach mal komplett ersetzt wird durch was Neues mit irgendwie ein paar 14 Terabyte Platten drin oder so. Das kriegst du ja heute alles. Aber solange sie noch läuft, ist es ja okay. Also sollte jemand eine DX510, ich glaube, die DX517 würde auch passen. Falls jemand sowas mal ausrangiert hat und das steht jetzt rum und fängt Staub, dann gebt mal Bescheid, chris@happyshooting.de.
Schauen wir mal.
Da,
genau. Gerne weiterteilen.
Ja, ich nutze gerade so, ich habe das jetzt getwittert und getutet auf Mastodon und so weiter. Ja,
wenn man jetzt neu kauft, dann wirst du wahrscheinlich gleich eine neue Synology, vielleicht auch gleich mit mehr Slots oder so. Also dann kann man gleich Nägel mit Köpfen
machen. Nee, nicht mehr Slots, sondern lieber nochmal dickere Platten rein. Weißt du, das ist jetzt so, das ist das Thema. Du bist du bist ja relativ, da waren bis vor einer Weile noch irgendwie 2 Terabyte Platten drin und mittlerweile sind es halt irgendwie 8 Terabyte Platten und es ist ganz toll. Aber mit dem ganzen Videoscheiß und hier noch ein Backup und da noch was ist einfach.
Ja, die Videos fressen den Platz, das kenne ich.
Ja, und anderes Zeug halt auch. Also, ne, sollte jemand eine DX510 rumstehen haben, dann hier.
Wunderbar. Du hast einen Kamerasimulator aufgetan.
Es gibt einen neuen Kamerasimulator, den ich kürzlich...
Brauche ich keine Kamera mehr kaufen, nämlich einfach den Simulator.
Nee, das ist einfach so ein mal ausprobieren. Ne, so ein webbasiertes Teil, relativ einfach. Du kannst irgendwie 3-4 Sachen verstellen. Also die üblichen Sachen, Blende, Belichtungszeit, kannst eine Auto-ISO fahren und einen Weißabgleich kannst du einstellen. Das sind so die...
Also mehr so zum Einsteigertraining, zur Visualisierung.
Zum Gucken, was machen denn diese Dinge? Da ist jetzt dann keine verschiedenen Brennweiten drin und gar nichts. Und der hat diese Bilder, hat er, also ein Video, was da läuft im Prinzip, hat der, der das gemacht hat, Leonardo Bottaro, hat er irgendwie generiert. Also das ist aus dem, das ist CGI, das ist kein echtes Foto. Und da kannst du halt jetzt hier so Schärfentiefe, siehst du, wenn du hier dran zuppelst, wie sich das verändert. Oder siehst du vorne an dem Ventilator, der sich dreht, wie der dann halt bei verschiedenen Belichtungszeiten unschärfer, schärfer wird und so weiter.
Mhm, Bewegungsunschärfer
natürlich. Weißabgleich von warm nach kühl. Schön. Oder wenn du hier die ISO-Automatik ausmachst, dann kannst du halt auch überunterbelichten und kannst dann hier so ausprobieren, was wie zusammenpasst. Ist so relativ simpel für Leute, die schon länger fotografieren, aber für die, die so diese Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Dingen, die man so an der Kamera einstellen kann. Und wir sind uns ja einig, mehr braucht man ja auch nicht an der Kamera. Ne? Man will ja eigentlich nur ordentlich belichten.
Ja.
Und da ist das genau das Richtige und es funktioniert und es ist toll. Und deshalb linken wir da mal hin hier. Nächstes Thema.
Kameras haben heutzutage sogar Druckmodule. Ich habe vorhin durch mein Menü mal durchgestöbert bei der R6.
Ja, drucken kann ich bei meinen, von meinen auch schon.
Da gibt es Drucken, ja. Du kannst ein Album zusammenstellen von Bildern. Ja. Also, abgefahren.
Ja, warum auch nicht? Dann gibt es gerade ein neues Video, das so ein bisschen durch die Social Media geistert, und zwar von Marcus Brownlee von MKBHD. Der hat sich hier mal das neue Samsung angeguckt, hier mit 1000-fachen Zoom, und ja, geht so ein bisschen auf das Ding ein, und vor allem geht er drauf ein auf die Mondfunktion. Was können die ja heute mit ihren super extrem Zooms, und erklärt so ein bisschen, wie der, also wenn der den Mond detektet, ne, der erkennt den Mond und dann stellt er auch die Belichtung entsprechend runter und macht dann Dinge.
Ja, macht ein Foto.
Macht ein knackenscharfes Foto vom Mond. Mhm. Und das hatten wir ja schon mal vor Jahren bei anderen. Und da war immer so dieses, schwebt im Raum, faken die das? Ist das irgendwie so? Ja. Naja, stellt sich raus, bei dem Samsung wird da tatsächlich ein bisschen gefaked, weil er hat das dann getestet. Und zwar hat er es getestet, und auch andere haben es getestet, in einem Innenraum mit einem unscharfen Foto vom Mond. Oder auf einem Monitor quasi ein unscharfes Bild vom Mond, und dann zoomst du da drauf auf dieses unscharfe Bild vom Mond von irgendwie vom Nachbarzimmer aus. Und also die Kamera muss bestimmte Sachen, müssen schon gegeben sein, nämlich es muss eine Mindest-Zoom-Stärke eingestellt sein, damit überhaupt davon ausgeht, das könnte der Mond sein, und dann
das Größenverhältnis muss passen.
Müssen Größenverhältnisse passen und so weiter. Aber wenn du das machst, also wenn du quasi auf dem Bildschirm den Mond in kleiner darstellst und dann weit genug weg bist, dann kannst du das eben hinbekommen. Und dann stellt er automatisch auch dann irgendwie die Entfernung auf unendlich ein und passt dann die Belichtung an und liefert dann von diesem unscharfen Mondfoto ein scharfes Foto.
Ein knackiges Mondfoto mit allen Details. Zauberei.
Zauberei, naja, da ist eine KI zugange, die halt natürlich was tut. Und er verweist dann auch auf so einen Blog-Eintrag, wo dann auch erklärt wird, was da passiert. Mhm. Also die sind da wohl auch gar nicht, also versuchen das gar nicht irgendwie zu verstecken. Da ist KI drin und das wird so und so gemacht. Das sind die Algorithmen und so weiter. Aber ein bisschen was passiert wohl doch, was halt so,
also so ganz
Mond wird
klar
halt massiert.
Kommuniziert das Samsung nicht. Die bisherige Aussage war immer, nein, das ist ein echtes Foto. Da werden halt in schneller Folge mehrere Aufnahmen gemacht, die dann kombiniert werden, um dann Details herauszuarbeiten und Kontraste herauszuarbeiten und pipapo. Das ist das, was immer kommuniziert wird. Dass da aber das Foto, was du da machst, nicht mehr ist, das Foto ist, was du da machst, sondern dass eine Archivaufnahme des Mondes drüber gelegt wird.
Das, halt die Frage,
wird so nicht kommuniziert.
Das ist jetzt die Frage, was da genau passiert, das kann keiner so richtig sagen, weil was du ja bei KI gestützter Optimierung von Bildern hast, ist ja, dass oft, also es gibt so Beispiele, da hast du irgendwie so einen Vogel und die Federn und das ist alles irgendwie, dann wird der hoch geresized und dann ist alles unscharf und dann erkennt die KI aber, das ist ein Vogel und erfindet dann neue Federn. Und so kann das ja auch passieren, dass dann, also nicht einfach nur hier, ich gehe mal ins Archiv und hole eine von den 20 Mondaufnahmen raus, sondern da wird dann halt...
Ja, das macht er beim Mond halt aber nicht, weil er findet halt keine Krater und keine Kraterzeichnungen oder sowas dazu, sondern es ist der Mond, wie wir ihn kennen. Das ist ja nun auch relativ einfach, weil er sieht ja auch schon seit sehr langer Zeit genauso aus, wie er halt aussieht. Und er zeigt uns ja auch immer dieselbe Seite. Das ist ja sehr praktisch für solche Sachen.
Ja, ein bisschen bewegt er sich schon. Und natürlich ist der Mond auch mal halb und mal viertel
das
und mal
Das ist das, was mich so viel mehr interessieren würde. Weil bei allen Tests, die ich jetzt gesehen habe, geht es immer um den Vollmond. Mich würde jetzt interessieren, was passiert jetzt bei einer Mondsichel zum Beispiel? Erkennt die KI das und schneidet dann auch
natürlich
das zu? Oder gibt es von jeder Phase ein Archivbild, was dann da reingerechnet wird? Das würde mich ja viel mehr interessieren.
Natürlich haben die da, also ne, du hast heute Chips und da ist Speicher drin und so viel brauchst du für so ein Bild auch nicht. Also nimmst du da halt irgendwie 50, 80, 100 Bilder vom Mond, die du da irgendwie rein.
Du brauchst nur eines, du musst es ja hinterher nur abschattieren. Das kann ja wiederum die KI anhand des, also weißt du, und dieses leichte Taumeln oder so, das prüft doch keiner. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Das muss jetzt mal übers Jahr hinweg, musst du das mal machen und mit einer echten Aufnahme vergleichen, ob du dann wirklich denselben Winkel vom Mond gerade auf deinem Foto da hast. Das sieht doch keiner.
Na gut.
Kommen
wir zum Vox-Video der Woche. Vox, das amerikanische Medienhaus, nichts mit unserem
neuer
Fernsehkanal zu tun. Ja, ich habe wieder eins gefunden. Und das ist das erste fotografische Fuck You.
Und es ist jetzt bin glorious. Ich gespannt.
Ich weiß nicht, worum es geht. Also, Triggerwarnung vorneweg, es geht um Selbstmord. Wenn auch keinen echten.
Ne? Okay.
Ist fake.
Erst also. Trotzdem sehr unangenehmes Thema.
Es geht um dieses Foto. Also, es geht in diesem Video um Louis Daguerre, den Erfinder der Fotografie. Und es geht um Hippolyte Bayard, den Erfinder der Fotografie. Tja, er hat die Fotografie erfunden. Es geht um einen Selbstmord, der auf einem Foto festgehalten wurde. Fake. Und es geht darum, wie die Politik so ein bisschen die Geschichte manchmal umschreibt. Also, die Geschichte ist, Hippolyte Bayard ist ein Regierungsangestellter, der hat 1839 die Fotografie erfunden und keinen hat es wirklich interessiert. Fotografie war immer eine Frage des Fixierens. Ne? Es gab davor schon lange Verfahren, mit denen man Bilder irgendwie zeigen konnte, wenn du eine Schablone auf ein grünes Blatt am Baum klebst, da scheint die Sonne drauf, dann hast du auch ein Bild irgendwie, aber das ist halt dann irgendwann, wenn du die Schablone wegnimmst, auch bald wieder weg. Mhm. Also das Fixieren der Bilder, darum ging es. Und Hippolyte Bayard hat quasi das Fixieren und damit die Fotografie erfunden. Und seine frühen Bilder, die von 1939 sind, sind auch heute noch fixiert, ne, und sichtbar. Und die Bilder haben so typischerweise, zeigen die so, na, das, was man auch hier so halt fotografiert zu Hause, ne? Garten, ein paar Werkzeuge und er hat sich auch selbst oft mit ins Bild getan. Meistens mit geschlossenen Augen, weil lange Belichtungszeiten und das sieht doof aus, wenn du so halt transparente Augendeckel hast, ne? Mhm. So, dann ist da Louis Daguerre. Der hat quasi zeitgleich die Daguerreotypie erfunden und
das ist ja ein Zufall, dass das genauso heißt.
Ja, da solche Entwicklungen passieren oft ja zeitgleich, weil da halt so viele Faktoren zusammenkommen. Der Bayard hat 1939 die erste Fotoausstellung der Welt gemacht. Also der hat das, der war da wohl tatsächlich ein bisschen voran. Und sein Plan war, seine Technik vor der Académie des Sciences, ne, alles in Frankreich, die Wissenschaftsakademie, zu präsentieren. So, hier, ich habe was Tolles erfunden, macht mal. Der Vorsitzende der Académie des Sciences, François Arago, war ein Kumpel von Daguerre. Tja, und da kommt dann das Problem, weil der hat natürlich seinem Kumpel den Vortritt gelassen. Der wollte nämlich einen Deal arrangieren zwischen der französischen Regierung und Daguerre, um diese Rechte zu kaufen an diesem Patent und das dann quasi als Geschenk an die Menschheit zu veröffentlichen. Die Daguerreotypie. Und natürlich für immer mit dem Namen Daguerre verknüpft, also Ruhm und Ehre. Und deshalb hat Arago, der Chef von der Wissenschaftsakademie, den Bayard davon überzeugt, mit seiner Veröffentlichung noch zu warten. Und zwar bis nachdem Daguerre seine Technik präsentiert hat. Mhm. Tja, also 1939 präsentiert also Arago vor versammelter Mannschaft der Académie des Sciences die Daguerreotypie, den Prozess. Und das ist allgemein so als die Geburtsstunde der Fotografie festgehalten. Und in der Folge ist das dann explodiert. Also die Daguerreotypie war überall. So viele, dass du kannst heute noch original alte Daguerreotypien für unter 50 Euro bekommen. Also das ist, die waren überall. Die waren wirklich Standard quasi. Und außerdem hat Daguerre eine lebenslange Staatspension erhalten, neben dem Ruhm und der Ehre. Also der war quasi dann für den Rest seines Lebens gesettelt. Und das war 1939.
Ja, also wann immer Chris gerade 19, ich war nämlich auch gerade drüber.
Ich meinte 1830
hatten wir schon kleine Kameras.
Entschuldigung.
Ja.
18. Mhm. Im Februar 1840 durfte dann Bayard endlich seine Erfindung der Akademie präsentieren, aber da war das Pferd schon weg. Ne? Da war schon alles rum. Und Bayard hat sich dann daraufhin umgebracht. Also metaphorisch. Er hat nämlich im Protest eine Serie von Selbstmordaufnahmen von sich gemacht.
Krass.
Und da stand dann auf der Rückseite drauf, der Leichnam, den Sie hier sehen, ist der von Monsieur Bayard, dem Erfinder des Verfahrens, das Ihnen gerade gezeigt wurde. Soviel ich weiß, ist dieser unermüdliche Experimentator seit etwa 3 Jahren mit seiner Entdeckung beschäftigt. Die Regierung, die Monsieur Daguerre gegenüber nur allzu großzügig war, hat gesagt, sie könne nichts für Monsieur Bayard tun und der arme Kerl hat sich ertränkt. Oh, die Unwägbarkeiten des menschlichen Lebens. Er liegt seit mehreren Tagen in der Leichenhalle und niemand hat ihn erkannt oder sich gemeldet. Meine Damen und Herren, gehen Sie lieber weiter, um Ihren Geruchssinn nicht zu verletzen, denn die, wie Sie sehen können, beginnen Gesicht und Hände des Herrn zu verwesen. Also auf gut Deutsch, das war ein dicker, erhobener Mittelfinger. Der Monsieur Bayard hat das Bild natürlich nur gestellt. Der hat danach noch 47 Jahre lang weiter fotografiert und ist damit zumindest sehr sicher der erste Fotograf, der künstlerisch dieses Medium verwendet hat.
Definitiv.
Das ist schon künstlerisch.
Ne? Als Protestform.
Als Protestform und mit klaren Worten, fuck you, französische Akademie der Wissenschaften.
Krass.
Ja, okay. So ging das los. Also eigentlich ist Bayard der Erfinder der Fotografie und Daguerre wurde dann aber nach vorne geschoben, weil sein Kumpel halt der Chef von der Akademie war.
So
funktioniert Geschichtsschreibung. Das ist, ja.
Geschichte wird von Gewinnern geschrieben.
Und damit sind wir Moment.
Klick. 1840, ja, das muss ich ja mal reinziehen.
1839. Wir sind
krass
bei euren Fragen. Wir haben Fragen bekommen. Und zwar, Moment, hier über happyshooting.de/Mahlzeit haben wir eine Frage bekommen von Stefan. Stefan sagt, hallo, hi, aloha und servus. Boris und Chris, ich habe eine Frage zu meinem Lightroom-Workflow, von dem ich nicht sicher bin, dass er optimal ist, speziell das Importieren von Bildern. Was mache ich, wenn ich unterwegs bin? Nutze ich einen Laptop mit einer kleinen externen 1 Terabyte SSD, darauf ist ein Lightroom-Katalog und ein Verzeichnis mit den Bildern. Zu Hause steht mein iMac mit einer externen Festplatte und einem großen Lightroom-Hauptkatalog. So also klassisches Setup, wie es viele haben, unterwegs ein Rechner. Und dann zu Hause den eigentlichen Hauptkatalog.
So gemacht, ja.
Genau, unterwegs fange ich an, die Bilder zu sichern und zu bearbeiten auf der SSD. Zu Hause bearbeite ich mit der SSD weiter, weil sie so schön schnell ist. Also hat
warum nicht?
Da quasi, er öffnet quasi den Katalog, der auf der externen SSD ist.
Kann man
machen. Bilder sind auch dort, kann man machen. Wenn ich fertig bin, also 90%, weil es gibt immer noch mal so Kleinigkeiten zu ergänzen, möchte ich die Bilder und die Bearbeitung auf die HDD und den Hauptkatalog bringen. Wie mache ich das am dümmsten? Da gibt es wohl mehrere Möglichkeiten.
Gibt es.
Ja, ich sag mal, ganz, ganz simpel ist, wenn du auf Lightroom, auf deinem Hauptkatalog, also du stöpselst die externe SSD an, öffnest aber im Lightroom auf deinem iMac deinen Hauptkatalog und dann gehst du in Datei und Katalog importieren.
Exakt.
Zeigst auf den externen Katalog, musst nur richtig einstellen, dass dann auch die Bilder rüber kopiert werden. Mhm. Also da, wo dein Hauptkatalog seine Bilder hat, da gibt es ja wahrscheinlich wieder irgendwo ein Verzeichnis. Und dann sagst du importieren und fertig. Und dann werden die Bilder, alle Bearbeitungen, alle Metadaten, alle Schlüsselwörter, alle Labels und was du auch immer vergeben hast, dann mit importiert. Und
ganz genau.
Die Bilder landen dann auch lokal, wenn du es über Kopieren rüber ziehst. Also mit der Einstellung im Importdialog von Lightroom. Ich gehe davon aus, dass du hier von Lightroom Classic redest. Das wäre dann aber ein sehr typischer Workflow.
Das muss so sein, weil mit dem normalen Lightroom kannst du nicht mit mehreren Katalogen arbeiten. Also mit diesem Mobil Lightroom. Nee, genauso würde ich das auch machen. Und wenn du auf der SSD jetzt aber schon durch mehrere Workflows mehr Bilder drauf hast, als du jetzt in den großen Katalog übernehmen möchtest, kann ja sein, ja, dass man die nicht jedes Mal leer gemacht hat, sondern quasi einen Reisekatalog hat und einen großen Katalog hat und der Reisekatalog wird nicht jedes Mal leer gemacht, dann kannst du auch den Reisekatalog öffnen in Lightroom, kannst die Bilder selektieren, die du haben willst, also zum Beispiel eine Sammlung machen oder ähnliches. Und dann kannst du die Sammlung exportieren als Katalog. Dann exportierst du halt nur die Bilder, die du jetzt haben willst, als eigenen Katalog und den importierst du dann in deinen großen Katalog. Habe ich auch lange Jahre so gemacht. Geht gut.
Tja. Und das waren eure Fragen.
Sonst ja, das geht ja.
Nix, oder? Also Fragen bitte gerne auf happyshooting.de/Mahlzeit hinterlassen. Da freuen wir uns immer sehr drüber.
Wir haben gerade Spaß im Slack wieder mit dem Druckenmodul.
Das Drucken und GPS, ja.
Ja.
Vielleicht sollten wir da mal ein Poll machen dazu. Wir haben Termine. Ja, wir haben Termine und wir werden sie benutzen.
Der Terminkalender.
Heute waren wieder fleißig der Jürgen, der Olli und die Miriam. Und zwar haben wir 4 Termine bekommen. Der erste von Jürgen im Stadtmuseum Tübingen in der Kornhausstraße vom 11. Februar bis zum 11. Februar bis zum 22.10. Cyber and the City. Künstliche Intelligenz bewegt Tübingen. 12 Studierende der empirischen Kulturwissenschaft und 20 Studierende des Masterstudiengangs Maschinelles Lernen haben gemeinsam mit dem Stadtmuseum innerhalb von 3 Semestern diese Ausstellung entwickelt und produziert. Die Ausstellung klärt über die Fakten und Entwicklungen auf und gibt Raum für die Debatten über Gebrauch und Missbrauch der neuen Technologien. Mitmachstationen zeigen den Besuchenden nachvollziehbar, wie maschinelles Lernen funktioniert und wie es angewendet werden kann. Ja, ist gerade im Punkto Bild ganz interessant. Ich weiß nicht, ob eine Ausstellung, die tatsächlich mehrere Monate geht, im Jahr 2023 dann am Ende auch noch aktuell sein kann, weil das ist ein schnelllebiges Thema. Dann von Jürgen noch ein Hinweis auf eine Ausstellung in der Leica-Galerie in Wetzlar. Please Don't Smile von Frank Horvath vom 11.3. bis zum 14.6. mit seiner einzigartigen Bildsprache zählt Frank Horvath zu den bedeutendsten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Vor allem seine innovativen Modeaufnahmen ließen ihn berühmt und stilbildend werden. Die hier präsentierte Auswahl gibt einen Einblick in das vielfältige Lebenswerk des Leica-Fotografen. Olli hat uns einen Termin reingeworfen und zwar im Kulturladen Röthenbach, Nürnberg. Fremde Ausstellung von Christine Kümmerle vom 11.3. bis zum 17.5. Wer sind die Menschen auf diesen Bildern? Wir erfahren es nicht und selbst die Künstlerin weiß es nicht, denn die Fotos stammen aus einem anonymen Nachlass. Die Menschen bleiben Fremde und wirken dennoch berückend nah. Jedes einzelne Bild strahlt die Vertrautheit aus, eine sonderbare intime Nähe. Man meint, die Liebe zu spüren, mit der die Aufnahmen gemacht wurden. Christine Kümmerles Projekt stellt die Grenzen in Frage zwischen Fremd und Vertraut, zwischen Erinnerung und Imagination. Und last but not least von Miriam Rhein geschrieben in der DZ Bank in Frankfurt vom 8. Februar bis zum 20.05. Himmel, die Entdeckung der Weltordnung. Die Ausstellung widmet sich Sonne, Mond, Sternen, fernen Planeten und Galaxien, Fotografien, Filme und Installationen, spüren der Faszination des Universums nach und beleuchten auch die Schnittstellen von Kunst und experimenteller Wissenschaft. Das waren die Termine. Wir haben die natürlich wie immer auf happyshooting.de/Kalender veröffentlicht und dort findet ihr auch eine Möglichkeit, uns Fototermine reinzuwerfen, damit sie in der Sendung landen. Und wir sagen herzlichen Dank.
Ja, zum Ende kann ich noch sagen, dass wir ja noch eine Aufgabe am Laufen haben. Wir haben ja jetzt immer Monatsaufgaben und die aktuelle Aufgabe lautet Kitsch und hat den Tag HS Februar. Das heißt, ihr könnt immer noch Aufnahmen machen zum Thema Kitsch und diese Aufnahmen mit dem Tag HS Februar bei Flickr hochladen und dort in die Happy Shooting Gruppe stellen. Das Ganze noch bis zum 21. März 2023.
Also von heute, wo wir das live aufnehmen, nehmen noch eine Woche. Und wir haben auf happyshooting.de/Aufgaben auch dokumentiert, wie es geht. Also für alle, die wissen wollen, nachlesen wollen, wie ihr teilnehmen könnt, geht auf happyshooting.de/Aufgaben und dort findet ihr nicht nur ganz, alle Aufgaben, sondern unten auch noch die ganz gut scrollen und da gibt es die häufig gestellten Fragen. Ja, das wäre jetzt das Ende der Sendung, wenn es nicht
den Jürgen
vor dem
gäbe.
Ende dann doch noch ein One More Thing gäbe. Und zwar hat Jürgen uns da was geschickt.
Ja, der Jürgen hat uns was geschickt und zwar Yoga While You Wait. Wunderbare Fotos. Der Fotograf Markus Abele aus Hamburg ist trotz der Produktion kein Anhänger von Yoga im Alltag geworden, schreibt er dazu. Worum geht es? Der Fotograf Markus Abele und die Buchautorin Judith Stoletzki haben ein Projekt umgesetzt, und zwar Fotos gemacht von Menschen, die in völlig alltäglichen Situationen, nämlich wenn sie warten, Yoga-Übungen machen. Und zwar völlig egal, ob an der Bushaltestelle, vor dem Klo auf irgendeiner Veranstaltung, im Warteraum etc., im Waschraum. Sehr, sehr viel. Es gibt ein paar Bilder zu sehen auf der Webseite, da kann man sich einen Eindruck verschaffen. Ansonsten kann man sich das Buch bestellen. Man kann sogar einzelne Aufnahmen als Kunstdruck erwerben und das Projekt so unterstützen. Das ist so richtig, also da würde mich tatsächlich schon wieder die Geschichte zu diesem Projekt interessieren, wie es dazu denn wohl gekommen ist.
Es ist ein Buch, gibt es für 18 Euro, wir verlinken das, es ist herrlich und ich finde die Farblichkeit der Bilder so schön. Also,
hast du super gemacht.
Ja, macht Spaß und ja, in diesem Sinne entlassen wir euch für heute. Wir sind in der Woche hier wieder da am Dienstagabend live und freuen uns auf euch. Bis dann.
Wenn es wieder den Kranich gibt.
3, 2, 1.
Happy Shooting.